Willst du jetzt Intro oder nicht? Ja.
Willkommen zu jenem Laber-Podcast, in dem Tobi und Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich. Hallo Tobi.
Hallo Holgi.
Womit fangen wir an? Mit unseren gemeinsamen Abenteuern, oder?
Oh ja.
Ich wollte die Sendung eigentlich nennen Flohmarkt im Nazi-Kaff, weil du ja immer gesagt hast, dass da, wo wir neulich auf dem Flohmarkt waren, dass da die Nazis so stark sind.
Und dann kam die Wahl in Sachsen-Anhalt.
Nee, aber wenn man sich die Wahlergebnisse für Tostedt anguckt, ist das eigentlich relativ im Rahmen. Also 20% Idioten und der Rest sind Demokraten.
Ja, das stimmt. Aber wir haben ja halt so eine Geschichte. Ne? Also da gibt es so ein paar Familien oder Typen, die in Tostedt gewohnt haben, die sich wirklich Mühe gegeben haben mit Flyer an den Schulen verteilen und also so wirklich Nazi-Akquise, so ein Streetwear-Laden, wo man auch Hausaufgabenhilfe bekommen konnte, wenn man denn ein anständiger Deutscher ist und so. So, und da wurden schon so Kader irgendwie herangezüchtet bei uns. Und früher war es halt wirklich so, die Essok-Tankstelle war abends ein gefährlicher Ort für Menschen mit längeren Haaren oder mit Kutte oder so. Also das war, ja, und ich bin auch mal, da kamen wir gerade, weiß nicht, wie alt war ich denn? 8, 9, 10, keine Ahnung. Da kamen wir gerade aus dem Schwimmbad raus. Mhm. Und da haben sie meinen Kumpel Volli irgendwie am Kantstein mit den Zähnen. So, haben nicht zugetreten, aber halt so getan, als ob. Und wir haben uns ordentlich in die Hose gemacht. Also das war unangenehm. Nee, wir müssen älter gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum die uns auf dem Kicker hatten. Wahrscheinlich, weil wir bei denen nicht mitgemacht. Ich weiß es nicht.
Der Podcast gehört und dann irgendwie sauer geworden.
Das war so 1983 oder so.
Jedenfalls waren Tobi und ich waren auf dem Gröflatz, dem größten Flohmarkt aller Zeiten.
Mhm.
Oder so ähnlich. Größter Flohmarkt Deutschlands, Norddeutschlands? Was genau?
Ich weiß nicht. Da gibt es immer mal so Superlative, die werden immer mal genannt. Also auch schon seit Jahrzehnten werden die genannt. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es gibt diesen Flohmarkt schon sehr lange. Ich weiß noch, als ich Kind war, haben meine Eltern dort immer vor dem Küsterhaus einen riesigen Stand gehabt mit Waffeleisen. Mhm. In der Maximalausbaustufe waren es 8 Waffeleisen. Dann halt auch so mit Kraftstromanschluss und Verteiler und so, damit da auch genug Saft rauskommt. Zusätzlich dann noch Schmalzbrot mit selbstgemachtem Schmalz. Denn meine Eltern hatten Verwandtschaft in Lüneburg mit einer Schlachterei. Und da haben sie dann irgendwie selbstgemachtes Schmalz.
Schmalzerei.
Auf Aldi Graubrot das angeboten und Punsch, also Glühwein mit ordentlich Schuss immer. So, und da habe ich halt auch immer mal mitgeholfen und meine jetzige Frau, die damals noch nicht meine Frau war, hat da auch mitgeholfen, seitdem so eine Waffelallergie entwickelt.
Das geht, Waffelallergie ist ja schrecklich. Nein,
ich glaube, sie mochte vorher schon nicht unbedingt Waffeln, aber du stehst halt den ganzen Tag in diesem Waffeldampf. Ja. Und ich mag ja Waffeln, total gerne. Aber wenn du den ganzen Tag Waffeln gebacken hast und die Hände sind voller klebriger Waffelteig und alles ist irgendwie.
Das ist, darum sind Köche nie dick.
Ja, vielleicht. Ne. Also, da haben wir schon viel erlebt und viel Geld gemacht auch, ne? Waffeln eine Mark.
Ja, klar,
und am Ende hat es
dann minimaler Wareneinsatz und maximaler Umsatz. Weiß ich auch, ein Freund von mir ist ja Eismann und wir hatten irgendwann mal die fixe Idee, zusammen einen Eisladen aufzumachen. Und da hatte ich ihn halt auch gefragt, so wie ist denn da so mit Kosten und Wareneinsatz und so. Und er guckt mich nur an und sagt, Holgi, es ist Eis. War alles, was er gesagt hat.
Ja,
und er macht wirklich sehr, sehr gutes Eis. Also ist aber, seitdem glaube ich, dass die Preise für eine Kugel Eis wirklich übertrieben sind. Und sie es einfach nur aufrufen, weil sie wissen, dass die Leute es sowieso bezahlen.
Was du da bezahlst, ist halt nicht der Materialwert, sondern die Arbeit.
Ja.
Und wenn du dir Mühe gibst und keine Ahnung was, dann dauert das halt auch seine Zeit. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich zahle das ja gerne bei Eis.
Jedenfalls waren wir auf dem Gröflatz, dem größten Flohmarkt aller Zeiten, in einem Ort namens Tostedt mit DT am Ende. Das ist in Niedersachsen. Ist das eigentlich Niedersachsen? Das ist Schleswig-Holstein.
Ja, natürlich.
Niedersachsen.
Nein.
Was ich total schön fand, weil das ist so ein kleines Städtchen mit so Altstadtsträßchen, die so nicht verwinkelt sind, aber alle so schön bogenförmig laufen, also nicht so ein Schachbrettgrundriss. Und entlang dieser Altstadtsträßchen stehen dann die ganzen Flohmarktstände so aufgereiht.
Ich muss so ein bisschen lachen, Entschuldigung. Tostedt ist keine Stadt. Also er hat keine Stadtrechte und ist auch keine Stadt. Tostedt ist ein Dorf. Es ist halt ein groß gewordenes Dorf.
Okay.
Aber es ist ein Dorf. Es gibt eine Stadt, die heißt Buchholz in der Nordheide, ja. Die ist nebenan. Es begab sich zu einer Zeit, als die Eisenbahn gebaut worden ist zwischen Buchholz und
die chinesischen
Bremen.
Einwanderer die Eisenbahn in Niedersachsen gebaut haben. Ja.
Genau. Ich weiß nicht, wann die gebaut worden ist. Aber die Buchholzer haben sich gesagt, ja, nö, der Bahnhof kommt mal hier direkt in die Ortsmitte. Mhm. Und Torstedt so, nee, Eisenbahn ist doch komisch, wollen wir nicht mal schön an den Rand irgendwo. So, mittlerweile ist Torstedt natürlich weit um den Bahnhof herum gewachsen, um die Bahnlinie. Aber Buchholz ist einfach viel schneller gewachsen, dadurch, dass die halt den Bahnhof mitten ins Dorf gelegt haben. Mhm. Oder, weiß ich, keine Ahnung. So, zumindest ist Buchholz eine Stadt mit, weiß nicht, 30.000 Einwohner, 40 vielleicht. Und Torstedt hat vielleicht 15 oder so, 15.000. Ist also definitiv noch keine Stadt. Also könnte natürlich Stadtrechte irgendwie mal versuchen zu bekommen, aber gab auch nie den Ansatz. Also Torstedt nimmt sich auch nicht als Stadt wahr. Es gab mal in der Schule, hatten wir mal Diskussionen mit dem Biolehrer, wo es dann um urbane und ländliche Regionen geht. Und wir haben uns selber so gefragt, so, was sind denn wir hier? Also wir sind halt Speckgürtel von Hamburg. Ja. Viele Leute, die hier wohnen, pendeln halt nach Hamburg. Aber es gibt auch durchaus ein bisschen Industrie. Aber was denn so? Und er meinte, ihr seid Dorf.
Ja, jedenfalls fühlt es sich an wie ein kleines
Städtchen. Es gibt verwinkelte Gässchen, aber es ist halt ein Dorf und keine Stadt.
Fühlt sich an wie ein kleines Altstadtstädtchen. Kleine Stadt, Altstadtstädtchen. Wie heißt das? Weißt schon. Jedenfalls, ich fand das sehr hübsch. Also das war wirklich so ein ganz putzig alles irgendwie und überall stehen die Stände und dann kannst du da so lang flanieren und gucken, was die Leute da so liegen haben und was sie verkaufen. Was mich wirklich irritiert hat, war die Fake-Butter, die überall in den Spielwarenständen angeboten. Also da gibt es an den Spielwarenständen gibt's dann
koreanische
so
Fake-Butter.
Koreanische oder sowas, ne? Fake-Butter, also so Schaumstoffblöcke, die so aussehen wie, was ist denn das, so ein Viertelpfund Butter ungefähr.
Ich weiß nicht, was das war.
Also, das ist so Schaumstoffdinger. Und ich habe dann irgendwann irgendein Kind, ich weiß gar nicht, welches Kind das war, das ich angequatscht hatte.
Auf dem Flohmarkt?
Ja, ich glaube, es war da bei der, wo du dir diesen Fotoapparat gekauft hast. Also. Habe ich irgendwie so, was ist eigentlich mit dieser ganzen Fake-Butter die ganze Zeit? Und dieses Kind sagte, ja, das ist so Schaumstoff, aber das riecht halt nach Butter.
Ach, das riecht? Das ist mit Butteraroma.
Ja, irgendwie haben die Butteraroma in den Schaumstoff gemacht. Das ist mir irgendwie so, was gab es mal von Alessi als Butterkeksdose. War so eine große Plastikdose. Aha. Der Deckel der Plastikdose war wie ein Butterkeks. Und der hat nach Butterkeks gerochen.
Ach was.
Aber ja, das fand ich eigentlich am irritierendsten, die Fake-Butter. Naja, und das Wetter. Was jetzt irgendwie
das Wetter war
schlechteste Wetter, das ich seit Jahren erlebt habe draußen.
Ja, das war eine Herausforderung. Also es fing an mit Sonnenschein. Es war, glaube ich, vormittags auch schon gemischt, ne? Bisschen windig, bisschen Sonnenschein, bisschen.
Ja, ein paar Tropfen
Wolken.
Regen kamen
und
auch.
Es war schon Regen angesagt über den Tag so. Also es war jetzt keine Überraschung, dass es auch geregnet hat. Aber Viertel vor zwölf kam dann so wirklich so eine dunkle Wand und in der Wetter-App stand dann auch irgendwie, oh, da kommt was dunkel-lila irgendwie. Genau. Und wir waren zum Glück kurz vor dem Stand der DLAG, wo ich zufällig Connections habe und regelmäßig spende.
Das war mir voll unangenehm, ne?
Wieso?
Naja, wir haben da, das sind so die Retter in der Not, die da irgendwie ihren Job machen. Und nur weil ich mächtige Freunde in Torstedt habe, durfte ich dann da irgendwie eine Dreiviertelstunde da in diesem Zelt rumsitzen und denen auf den Keks gehen.
Du bist niemandem auf den Keks gegangen und das Zelt wurde halt gerade für nichts anderes gebraucht. Wenn in dem Moment jemand gerettet hätte werden müssen, dann wäre man natürlich sofort rausgeworfen worden und wahrscheinlich auch gerne gegangen.
Bisschen schade, dass wir keinen Kaffee gekriegt haben.
Hätten wir wahrscheinlich, wenn wir gefragt hätten, aber das wäre mir dann unangenehm gewesen. Also mir reichte schon das Obdach. Und ich kenne da viele Leute und die sind alle nett. Und wenn man da nett fragt, dann kann man, also hätten sie vielleicht nicht für alle gemacht. Deswegen war das schon so Vitamin B vielleicht. Weil wenn sie es für alle gemacht hätten, wäre das da recht voll geworden. Denn es kam da ja wirklich sturzbachartig, also richtig viel Wasser vom Himmel. Gewitter war auch kurz angesagt und Sturm, das heißt die ganzen Baldachine und kleinen Zelte, die sie da über ihre Stände hatten, da sind bestimmt welche von durch die Gegend geflogen, deswegen hat mich das auch irritiert, dass keiner behandelt werden musste da. Mhm. Naja, wir mussten ein bisschen Füße hochnehmen, weil das Zelt hatte natürlich keinen Boden, war so auf dem Parkplatz vom Kaufhaus mit Herz und da floss halt auch so die Elbe unter uns durch, so ungefähr gefühlt. Ja, das war lustig.
Ja, war echt lustig. Ich habe mir nichts gekauft. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass ich irgendwie, obwohl ich ja so zum Konsum neige, auch vor allen Dingen sinnloser Dinge, habe ich jetzt so nichts gesehen, was ich irgendwie hätte haben wollen. Fand ich irgendwie ganz, ganz interessant.
Ja, ist auch schwierig. Also es gibt halt 3-4 verschiedene Arten von Ständen. Einmal die
Fake-Butter.
Privaten Fake-Butter-Stände. Dann, das sind ja alles Profis. Ne? Es kommen Profis, die bieten halt ihre vorkonfektionierten Waren an. So, dann gibt es die privaten Stände. Das ist wirklich das Schöne an dem Flohmarkt ist, dass wirklich viele Tosteter sich irgendwo einen Meter oder zwei mieten und da einen Tisch aufstellen und ihren Kram verkaufen, den sie im Keller haben. Ich habe immer das Gefühl, die kaufen das ganze Jahr über Quatsch und nur um den dann dort verkaufen zu können. Ich
weiß das auch nicht. Ist nicht unplausibel.
Ja. Weil es denen auch Spaß bringt und dann wird da gehandelt und dann ist es gute Laune und dann gibt es Alkohol und naja. So. Die haben dann natürlich auch teilweise Schätzchen. Aber da gibt es noch diese dritte Art von Händlern und das sind die Profi-Flohmarkthändler. Die haben halt, bringen halt nichts mit, was sie halt irgendwie sich aus China als Fake-Butter haben herstellen lassen. Sondern die haben halt große Bestände an Schätzchen, die sie selber auf dem Flohmarkt gekauft haben und dann dort halt wieder verkaufen. Und die, also der Flohmarkt eröffnet, glaube ich, offiziell um 8 oder so. Und die gehen halt um 7, wenn alle schon aufgebaut haben, spätestens um 7, gehen die einmal den kompletten Flohmarkt ab. Und das ist wirklich weit. Und gehen halt gezielt zu den privaten Ständen, gucken, ist hier irgendwas aus meinen Kategorien, die ich so habe. Und wenn das dann zu einem Preis ist, wo der Privatmensch offensichtlich nicht weiß, was es wert ist, kaufen sie das dann halt weg. Das heißt, so richtig Schnäppchen, Besonderheiten findest du nur irgendwie kurz vor 7, wenn die Profis da noch nicht durchmarodiert sind. Das ist so ein bisschen unangenehm. Aber am Ende hast du halt eventuell trotzdem Glück, dass irgendein Profi irgendwas übersehen hat oder so. Und das hatte ich. Also so halb zum, ich weiß nicht, vielleicht hat der Profi auch gedacht, nee, das ist zu teuer. Gleich am Anfang, also wir sind mit dem Fahrrad nach Tosted gefahren, du auf meinem E-Brompton, weil mein dein E-Brompton kaputt gegangen ist.
Scheiße.
Echt, ey. Und ich auf meinem Crosser hinterher, du irgendwie Gegenwind, leicht bergauf, tralala, 25 km/h.
Knie kaputt weg. Und trotzdem schnell.
Antifa und kriminell. Naja, ja, irgendwas muss ich doch immer reimen bei diesen Antifa.
Knie kaputt und trotzdem schnell.
Ist auch egal.
Antifa ist immer hell. Nee.
Gut, zumindest Fahrräder bei meiner Mama geparkt. Die wohnt da mitten auf dem Flohmarkt sozusagen in der Dickhoffstraße in einem betreuten Wohn. Und dann von da aus weiter. Und dann gleich da um die Ecke lag eine Nikon F301. Und ich war so ein bisschen auf Nikon-Kameras fixiert an dem Tag. Denn kurz vorher hatte ich auf Instagram ein Video gesehen, wo jemand zeigt, guck mal, wie man eigentlich einen Film in eine Filmkamera einlegt. Rambo macht es euch vor. Das ist was? Es gibt eine Szene in Rambo 1, wo er einen Film einlegt. Und zwar mit der Litze zuerst.
Ich überlege, wo macht er in Rambo 1?
Ja, da gibt es irgendwie wohl eine Szene. Ich glaube,
aber Rambo 1 ist doch, wo er in diese Kleinstadt kommt und Ärger mit dem Chef hat und sich dann im Wald versteckt. Was macht denn der da mit einem
Fotoapparat? Wofür er da fotografieren muss, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es auch Rambo 2. Vielleicht haben sie sich auch vertan. Okay. Also sie haben gesagt Rambo 1. Ich habe es nicht überprüft, ehrlich gesagt. Ist
Rambo
aber plausibel
2 war,
aus.
Wo sie
vielleicht
in Afghanistan Schafe geworfen haben. Ne?
Das Afghanistan war Rambo 3, oder?
Das ist Rambo 3? War Rambo 3 nicht im Dschungel?
Nee, Rambo 2 war im Dschungel in Vietnam.
Ach so, okay.
Ja, geil. Rambo 2 und 3 gehörten lange Zeit zu meinen Lieblingsfilmen, weil die so schön blöd sind. Also diesen albernen Humor, blaues Licht, was tut das, es leuchtet blau und sowas. Und dann weiß ich noch, wie ich ganz begeistert mit meinem Kumpel Christian in Rambo 4 gegangen bin. Popcorn, Bierchen und dann Rambo 4 ist ja einfach nur auf die, also es ist so ein brutal, also nichts lustig. Es ist wirklich null Humor, nur auf die Fresse, nur brutal.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also ich sehe gerade hier, es gibt sogar einen Rambo 5.
Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht nach Rambo 4 war ich so ein bisschen fertig. Ja. Egal. So, Rambo 3. Und das war eine Nikon F3, die er da hatte. Mit einem 180er Objektiv. Und F3 ist eine Nikon-Kamera. Also ich liebe ja Nikon. Ich habe ja viele Nikon-Kameras. Also eine ganze Menge sogar schon. Zwei digitale und einen Schwung analoge. Und die F3 war immer noch mal ein bisschen auf meiner Liste, weil die hat, also die F3 ist so die Profikamera gewesen. Die hat einen austauschbaren Sucher. Ne? Also normalerweise kommt die halt mit so einem Prismensucher, sodass du wie ganz normal in so eine Kamera hinten reinguckst.
Hinten rein, vorne
raus. Spiegelreflex. hinten rein, vorne raus. So, und den kannst du aber abnehmen und einen anderen Sucher drauf machen.
Was geil.
Was halt für Profi-Fotografen manchmal wichtig ist. Und da gibt es eben auch so einen Lichtschachtsucher, sodass du quasi von oben reinguckst, wie in eine Hasselblatt.
Ja.
So, und ich liebe meine Hasselblatt dafür, dass ich von oben reingucken kann. Ich benutze die viel zu selten. Ich hatte ja letztes Jahr extra diese Challenge, dass ich jeden Monat mindestens mal einen Film vollknipse. Hat ja geklappt. An meinem Verhalten bezüglich der Hasselblatt hat das allerdings nichts geändert. Ich habe seitdem keinen einzigen Film mehr belichtet. Und ja, also F3 hätte ich ganz gerne. Gibt auch einen Lupensucher, gibt auch einen Actionsucher. Also
was ist ein Actionsucher?
Naja, das ist auch ein Lichtschacht, aber mit einer größeren Mattscheibe, sodass das irgendwie das Bild noch ein bisschen vergrößert quasi dargestellt. Und du kannst irgendwie auch mit einer Gasmaske und so da reinschauen. Also wenn du im Krieg irgendwie, ja, keine Ahnung. Also dafür war es gedacht. Ist halt irgendwie 80er, 90er Jahre, Kalter Krieg. Haben sie halt solche Sachen gebaut in Japan.
Das heißt, du hättest gerne eine F3 mit Lichtschachtsucher. Nee, du hättest gerne eine F3 mit beidem, aber würdest dann nur den Lichtschachtsucher. Oh wow, ich gucke gerade beim eBay. Alleine der Lichtschachtsucher kostet über 200 Euro.
Da gibt es welche für 180, für 250, alles Mögliche. Es gibt auch F3 mit Lichtschachtsucher. Ich habe gerade tatsächlich in der Happy Shooting Community jemanden, der zwei F3s hat und vielleicht eine verkaufen würde.
Nikon F3 Waist Level Finder, 35 Euro.
Sofort kaufen. Ja, brauchen tue ich es ja nicht. Aber wenn sich sowas ergibt, aus der Community, jetzt pass auf.
Also, ich reib dir ja gerne rein, dass du viel zu viel konsumierst, ne?
Ja.
Aber das mit der Fotografie, das ist ja dein ernsthaftes Hobby. Und da finde ich.
Es ist ein ernsthaftes Hobby und es ist eben auch mein Beruf. Das ist so ein bisschen.
Ach ja, stimmt ja. Ja, klar.
Das kommt ja zusammen. Also, ich arbeite für Adobe an dem Produkt Lightroom, allerdings Lightroom Mobile. Das aber immerhin in der Fotografiewelt. So. Das heißt, ich muss auch wissen, wie Fotografie funktioniert. Ich muss wissen, was eine Gradationskurve ist. Ich muss wissen, was Push-Pull-Entwicklung ist. Ich muss wissen, was eine Anti-Halation-Layer ist. Ne, also lauter Dinge, die aus der Fotografie kommen, die brauche ich ja tatsächlich. Und wenn man das nicht weiß, was das alles ist, dann macht man da seinen Job nicht gut. Und die meisten Leute bei uns im Team, und das ist ein großes Team, haben Analogerfahrung, wissen, wie das geht. Die haben schon mal Studio, Licht, Blitz, sonst wie was. Es gibt alle möglichen Experten, aber das Grundwissen ist eigentlich bei allen da. So, deswegen habe ich auch immer so ein bisschen so das gute Gefühl, wenn ich jetzt eine Kamera finde, die ich noch ausprobieren will, wo ich wieder noch was Neues lernen kann. Und mit dem Waist Level Finder könnte ich noch wieder was Neues lernen. Dann ist das nicht so ganz nur Hobby. So, aber selbst das Hobby, ich benutze es ja. Ich mache tatsächlich viele analoge Fotos. Ich mache auch viele digitale Fotos und habe da halt Spaß dran. Und habe halt immer den Anspruch, noch ein bisschen dazu zu lernen. Ich kann halt immer noch wieder dazu lernen. Deswegen hatte ich ja auch diesen Großformat-Workshop gemacht, wo sich jetzt hoffentlich schon genügend Leute angemeldet haben. Ich habe noch gar nicht nachgefragt. Musst du mal sagen. Chris, wenn du dir zuhörst.
Sag doch mal, Chris.
Sag mal, ist das schon voll? Ja, also falls ihr nächstes Jahr beim Großformat-Workshop mitmachen wollt, meldet euch schnell an, denn er ist bald ausverkauft. Und wenn er ausverkauft ist mit Hörern von mir, also hier Realitätsgleich und Einschlaf-Podcast, dann komme ich auch. So.
Aber wenn wir schon bei Werbung sind, falls ihr mal eine Live-Podcast-Aufnahme miterleben wollt, dann findet euch doch gerne am 15. Oktober 2026 in Düsseldorf ein. Da gibt es eine Podcast-Week, veranstaltet von, habe ich vergessen, des Handels, ich habe es vergessen. Zoom Podcast Week nennt die sich. Und da werde ich am 15. Oktober abends irgendwann, glaube ich, nachmittags oder so, ich muss jetzt nochmal genau gucken, ich habe es mir nicht aufgeschrieben vorher, eine Folge für Erde und Umwelt aufnehmen zum Thema Wasser.
Ja, nice.
Ja, 15.10.2026. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt, damit der Saal nicht so leer ist und hinterher alle sagen, boah, der ist ja voll unrelevant, der Holger.
Ja, Düsseldorf müssten genug Hörer sein.
Ja.
Zum Not können auch die Kölner
Düsseldorf.
Die können sich ja so lange die Nase zuhalten oder so.
Genau, ich tue das mit dem Tickets.
Damit sie nicht aus Versehen an Altbier riechen. Wer weiß das schon.
Deine Mutter riecht nach Altbier.
Also, ich gehe über den Flohmarkt immer mit Augen justiert auf Kameras. Und gleich um die Ecke bei meiner Mama sehe ich eine Nikon-Kamera, allerdings keine F3, sondern eine F301.
Das ist die ich sehr, sehr liebe, weil das meine erste analoge oder überhaupt der erste ernsthafte Fotoapparat meines Lebens war. Ja.
Und die auch sehr schön ist. Die hatte ich auch schon öfter mal im Blick. Und wenn man nach F3 sucht, dann findet man auch öfter mal 301. Und Ich kenne die. Ich weiß auch, was sie bei eBay kostet. Und hatte die dann da in der Hand und denk so, meine Güte, die sieht aber gut aus. Also die sah halt wirklich aus wie neu.
Die sah wirklich super aus und ich beneide dich sehr und ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht, nachdem du beim ersten Gang an diesem Stand vorbei gesagt hast, na, ich überlege mal noch, hätte ich eigentlich sofort sagen müssen, na, dann nehme ich sie.
Shit. Dann nehme ich sie.
Jetzt, ja, jedenfalls bin können. Ich neidisch.
Das ist gut, zu Recht. So, und ich habe sie zumindest nicht gekauft, habe gefragt, was soll sie denn kosten? Ja, 60 Euro. Und dann sage ich, na, dann komme ich nachher und nehme sie für 50, mhm. weil das so halt auf dem Flohmarkt eigentlich so geht.
Und dann wollte er 80.
Nee, er guckte schon so ein bisschen so, naja. So, und dann gingen wir weiter, haben den ganzen Flohmarkt abgeklappert, mussten irgendwie unterkriechen bei der DLRG. Schönen Dank nochmal an die DLRG Tostedt. Haben noch einen Kaffee getrunken. Und dann nach diesem Unwetter zur Mittagszeit sahen wir halt schon, wie viele private Stände abgebaut worden sind. Entweder weil ganz viel weggeflogen ist, weil alles nass war oder auch, weil weniger Leute da waren. Also es hat sich ja wirklich geleert. Ne? Es war einfach nicht mehr so viel los.
Ja, sonst wäre es auch, glaube ich, irgendwie nicht so angenehm gewesen hinterher.
Ich fand es sehr angenehm, weil halt die Straßen nicht mehr so voll waren.
Ja, und eben,
auch nicht
aber,
so viele
aber vorher war es ja wirklich sehr, sehr voll und
so.
Ständig über Leute gestolpert und so.
Richtig. So, und dann dachte ich so, oh, irgendwie lässt es mich nicht los. 60 Euro für die schöne Kamera und da war noch ein 50mm 1.8 dabei, also Standard Nifty 50 und
Nifty
das sah auch total
50.
Heißt das nicht so?
Weiß ich nicht. Ich habe es gerade zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Und
du hast zum ersten Mal Nifty 50 gehört?
Zum ersten Mal Nifty 50 gehört.
Aber hast du schon einen Podcast mit Chris Marquardt auf?
Das ist so lange her, ich vergesse doch
Christy
immer alles.
50.
Ich habe da auch eine Sendung über Honig, über Bienen und Honig gemacht, obwohl ich vor 12 Jahren eine Sendung über Bienen und Honig gemacht habe und dachte, ich habe noch nie eine Sendung über Bienen und Honig gemacht und habe exakt die Fragen, die ich vor 12 Jahren gestellt habe, nochmal gestellt und dachte,
was, Hummeln sind Bienen?
Das ist ja interessant, ich bescheine irgendwas ist mit meinem Kopf.
Ja, Nifty 50 nennt man, weil es halt so ein Standardobjektiv ist, das 50mm Objektiv. So, und dann sind wir nochmal nach der ganzen Sache, kurz bevor wir halt abhauen wollten, nochmal hin. Und interessanterweise war genau der Stand noch da. Und außer der F301 lag da noch eine Nikkor Mat oder irgendwie eine ältere, glaube ich. Die war tatsächlich verkauft, aber die F301 war noch da. So, und dann komme ich an und er erkennt mich, ne, dass ich der Typ war, der irgendwie gesagt hat, ich hole sie nachher für 50. Und dann nehme ich sie in die Hand und sage so, oh, und er so, ja, kostet jetzt 180.
180?
Oder 160 oder irgendwas.
Nee, hat er gesagt. Ich meine, er hätte 80 gesagt, oder?
Ja, er hat erst hat er 160 gesagt.
Okay.
Aber, und ich so, oh komm, echt jetzt? Was, naja, du wolltest ja nicht und jetzt ist der Preis gestiegen. Hat mich auf den Arm genommen. Und ich so, ja, nee, das... Eigentlich wollte er nur vermeiden, dass ich ihn runterhandle. So, und dann hat er irgendwie gesagt 80. Und da dachte ich so, will er jetzt wirklich 80? Was soll denn das jetzt hier? Und da habe ich gesagt, eigentlich wollte ich sie doch für 50. Ja, ich weiß, kriegst du aber nicht. Und dann hast du ja noch gesagt, so, du vorhin hast aber 60 gesagt. Und, ja, habe ich ja auch. Aber jetzt ist halt 80. Und dann habe ich gesagt, nee, für 60 nehme ich sie. Und dann okay gesagt. Also erfolgreich nicht runtergehandelt.
Ist aber
sie ist ja auch 60
noch,
wert.
Ja, eben, ist echt ein okayer Preis. Also wirklich.
Ja, total.
Also
das so, und er war auch wirklich ganz nett. Und dann lag daneben noch ein Photoshop-Buch, wo ich dann auch geguckt habe, ach, guck mal hier, Photoshop, dann kenne ich irgendwie das Produkt. Und bin dann ins Gespräch gekommen, dann erzählt, wofür ich arbeite, Adobe und so weiter. Und habe ihm dann erzählt, dass ich vorhabe, demnächst, könnte ich ja auch mal öffentlich machen, so Photography Community-Events zu machen und in Hamburg anfangen. Ich kann das auch in Berlin und in München und in Basel irgendwann machen, weil wir da halt überall Büros haben.
Okay.
Aber ich fange erstmal in Hamburg an und da werde ich dann halt so erste Aktivität, sowas wie ein Fotowalk oder Modelshoot oder Analog oder Food Photography oder you name it, halt irgendwie ein bisschen Spaß am Gerät. Eine Aktivität und dann kurzen Vortrag, was mache ich jetzt mit dem Bild, wie geht das in Lightroom Mobile, dann mache ich halt so ein bisschen kurz den Werbeblock und danach dann Socializing mit Beyond Pizza und halt, weiß ich, so ein bisschen Feature-Requests einsammeln und ein bisschen den Puls an der Community fühlen. Und dann sagt er, ja, das klingt spannend. Und dann sage ich, schreib mir doch eine E-Mail-Adresse auf, dann lade ich dich ein. Weil er auch, ich habe ihn dann gefragt, so, was verkaufst du denn hier alles? Und dann hatte er dann auch Peak-Design-Gurte und sonst was alles liegen. So, wie verkaufst du das alles? Ja, die Hasselblad geht nicht dran. Er ist halt irgendwie von der Nikon-Welt auf Hasselblad auch digital umgestiegen. Naja, was man sich so leisten kann halt, ne? Dann habe ich ihn noch gefragt, ob seine Frau weiß, was die denn wirklich kostet oder ob er ihr gesagt hat. Es gibt so diese wunderbare Signatur in Foren. If I die, please don't tell my wife what the stuff is really worth. Naja, zumindest stand dann seine Frau daneben und sagte so, ja, ihr beiden kennt euch doch eigentlich auch, ihr habt euch doch schon mal unterhalten. Ich so, was?
Genau, und ja. Dann sagt sie vor allen Dingen, du bist doch der Sohn von Frau Bayer.
Ich so, nee, erst sagt sie, ihr seid doch beide Pfadfinder gewesen. Ich so, ja, ich war, was? Wieso? Hat sie mich halt wiedererkannt? Anscheinend habe ich mich mit ihm schon mal auf dem Flohmarkt unterhalten. Wahrscheinlich hatte ich die gleiche Kamera in der Hand oder so, ich weiß es nicht. Vor Jahren muss das gewesen sein. Er sagt, ja, du bist doch der Sohn von Frau Bayer, das ist korrekt. So. Aber ich habe keine Ahnung. Und er guckt mich auch so, nee, ich kenne dich nicht. War sehr lustig. Naja, zumindest habe ich ihn jetzt mal eingeladen zu dem ersten Event. Falls ihr auch eingeladen werden wollt, schickt eine Mail an Bayer, B-A-I-E-R, @adobe.com. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden.
Mal was ganz anderes, Tobias.
Was da passiert.
Hast du Nasenhaare?
Ja.
Ich meine, jeder hat Nasenhaare. Also hast du störende Nasenhaare?
Manchmal... beim Rasieren.
Ich habe Nasenhaare wie jeder Mensch und meine sind manchmal wirklich störend. Und da ich sowieso eine sehr empfindliche Nase habe.
Guckt denn da so ein Büschel raus?
Sind so einzelne, die dann quer stehen und dann juckt's und sowas alles. Und es kommt halt vor, dass ich irgendwo sitze in Gesellschaft und mir ständig an der Nase rumspiele, weil es die ganze Zeit am Jucken ist. Und das ist so, War ich beim lokalen Drogisten und guck dann immer, was es Neues gibt, weil da gibt es ja so lustige Sachen aus. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Haarspray, habe ich gesehen, das heißt Sprühkleber.
Okay.
So, jedenfalls habe ich mir gekauft beim Drogisten eine Apparatur.
Eine Nasenhaar-Abflamm-Apparatur.
Nee, eine Apparatur namens Nasierer.
Ja, Nasenhaarrasierer.
Genau. Und das ist wie so ein Stift, sieht das aus, wie so ein kleiner Kugelschreiber, der vorne so einen etwas konischen konischen Kopf hat. Und
mit Rasierklingen dran.
Genau, in diesem konischen Kopf sind Klingen, aber drinnen, so eingelassen. Ja. Und das Ding nimmst du, steckst du das in die Nase und drehst das so und dann macht es krat, 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 und dann sind die Haare ab. Und das funktioniert so unfassbar gut. Also ich habe echt gedacht, ich spinne. Also das ist wirklich, mir juckt seit Tagen die Nase nicht mehr. Da wollte ich nur mal sagen.
Folge, es gibt eine Folge Dr. House, wo sich jemand mit einem Nagelknipser die Nasenhaare geknipst hat. Und den hat er aber auch für die Füße benutzt. Und am Ende stellte sich raus, warum er dann irgendwie gekrampft hat und was man immer alles so kriegt bei Dr. House, war ein Fußpilz, den er sich selber in die Nase gesetzt hat. Seitdem gehe ich an meine Nasenhaare nicht mehr ran.
Das ist unangenehm. Aber ich bin wirklich...
Halte deinen Nasierer einfach sauber und mach dir nichts an den Füßen.
Nichts an den Füßen. Okay. Ja, aber voll gut. Also falls du mal, also gibt's, es war beim DM, hing das Ding da in der Männerrasierabteilung rum. Ne?
Zum Glück keinen Bedarf. Also wenn mal eins da rausschaut, dann zupfe ich das raus und dann ist gut. Ich habe mal gelernt, von wem eigentlich? Wiegald Boning, glaube ich. Wenn der wach bleiben muss, weil er nachts lange unterwegs ist, auf dem Fahrrad, der macht ja auch immer so extremen Fahrradtouren. Mhm. Dann zupft er sich einzelne Nasenhaare raus, weil das halt ordentlich wehtut und dann ist er wieder schnell wach.
Ja toll, dann tränen dir die Augen, dann reibst du dir die Augen und dann bist du wieder müde.
Und dann hast du Nasenkrebs in den Augen.
Und wo wir schon bei Konsum sind.
Bin noch gar nicht fertig mit der Kamera. Aber
Entschuldigung, nee, dann hau rein.
Ich habe die ausprobiert. Also wir waren am Samstag auf dem Flohmarkt. Und du bist danach dann nach Hause gedüst, obwohl ich dich am nächsten Tag gerne noch mitgenommen hätte nach Lumülen aufs mittelalterlich Fantasiespektakulum.
Kannst du schon alleine hingehen.
Ich bin da gern. Oh, ich habe sogar schön, die Lioba da getroffen.
Wen?
Die habe ich auf dem Podstock kennengelernt. So. Lioba, die macht einen Podcast über Mittelalter.
Spektakulösen.
Spektakel heißt der, mittelalterlicher Spektakel oder so. Da hatte ich die Kamera dann mit. Einfach das 50er und noch ein 135er mitgenommen und schön auf dem Markt Fotos gemacht. Und ich habe etwas Erstaunliches festgestellt. Also wirklich, ich war baff. Und zwar habe ich bei Analogfotografie häufig das Problem, dass ich zu wenige Fotos mache, weil ich halt natürlich viel mehr überlege und so weiter und so fort.
Ja, und die Filme sind ja auch, glaube ich, ziemlich teuer mittlerweile. Ne?
Also Schwarz-Weiß geht immer noch. Okay. Also bei den FOMA 100 und FOMA 400 Filmen, die ich so meistens benutze, Schwarz-Weiß-Filme, die ich dann ja auch selber entwickle, das geht.
Okay.
Farbfilme sind teuer, das stimmt.
Also wie 15 Euro pro Filmpatrone,
ja,
oder sowas.
Ja. Und dann ja noch 7 Euro für die Entwicklung und wenn du sie dann noch einscannen lässt und so. Also bei Farbe kannst du schon ordentlich Geld lassen. Je größer das Format, desto schlimmer mit Farbe. Aber Kleinbild kann man immer mal machen. Ich habe irgendwie vor 2 Jahren oder so eine ganze Beutel voll abgelaufener Farbfilme geschenkt gekriegt.
Ja.
Davon sind immer noch welche da, weil ich das einfach selber selten mache mit Farbfilmen. Ja. So, ich hatte halt ein paar Filme eingepackt und ich dachte so, ja, ich nehme eh wieder mehr mit, als ich brauche, weil ich ja nicht so oft auslöse. Ich war zum Beispiel im Urlaub, hatte ich die 35 Ti dabei, also in Brügge. Und habe in Brügge 2 Filme voll gemacht und einen hatte ich falsch eingelegt und ist nicht belichtet. Also ich habe nur einen Film von meinem Brügge-Urlaub, eine Woche. So, und dieser eine Tag am MPS, ich habe 3 Filme voll gemacht, 3,5 sogar. Weil die hat einen Motor und das ganze Ding fühlt sich an wie eine moderne digitale Kamera.
Ja, also
sie hat halt eine Belichtungsautomatik.
Ja, genau.
Ich stelle die Blende ein, dann wählt er automatisch die Belichtungszeit und dann drückst du drauf und ist halt nicht so schnell. Du machst irgendwie 3-4 Bilder die Sekunde oder so. Pro Sekunde.
Sind weniger, unter 3 die Sekunde.
Weniger,
das,
ja. Unter 3, ja. Aber wenn dann eine Szene ist, die haben da so diese schwebenden Pferdchen, habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal gezeigt. Soll ich dir ein schwebendes Pferdchen zeigen?
Nee, lass mal.
Schicke ich dir gleich mal ein
Bild. Das ist zu spektakulös.
Ich schicke dir gleich mal ein Bild. Dann sagst du, oh, das sieht aber hübsch aus. Zumindest kommen die dann so mit so schwebenden Pferdchen von oben auf dich zu. Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt ein Foto, stelle mein Getränk ab, halte die Kamera hoch. Und dann kamen sie wirklich so auf mich zu. Wahrscheinlich, weil ich gerade mit Lioba da stand und die kennt die halt alle. Löse ich halt einfach irgendwie ein paar Mal aus. Und auf einmal ist der Film voll und ist der nächste Film voll und das war total geil. Also wenn man mal eine Szene hat, wo man denkt, ich möchte viele Bilder haben, aber analog, dann ist die 301 oder vielleicht sogar die 501, die dann auch Autofokus hat, eine sehr, sehr gute Wahl. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ach, schön.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch, aber ich fotografiere einfach nicht genug. Da lohnen sich dann noch nicht mal die 60 Euro. Weil da weiß ich, also ich habe ja auch noch ich habe ja noch genug analoges Zeug hier. Ich habe ja auch noch eine Nikon FE2 und eine FM2 habe ich noch. Und das ist ja eigentlich auch völlig ausreichend. Aber
die sind sehr, sehr schön, die beiden, ja.
Aber das bringt nichts. Hier, vor 4-5 Wochen ungefähr, also Mitte August, ist ein alter Kumpel von mir gestorben, mit 66 Jahren. Den hatte ich lange aus den Augen verloren, aber trotzdem, irgendwann mag man sich und auch wenn man dann 10 Jahre nicht miteinander redet, mag man sich halt immer noch irgendwie, wenn man sich dann gelegentlich mal begegnet oder sowas, ist es halt wie früher. Und dadurch, dass der öffentlich bekannt war, habe ich halt auch immer so ein bisschen mitgekriegt, was er so macht und wie es ihm so geht. Jedenfalls ist er mit 66 gestorben, relativ plötzlich. Wenn sowas passiert, kriege ich ja immer so einen leichten Rappel. Ne? Und habe dann da gesessen, habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, jetzt ist der Andi einfach gestorben. So jung. Und ich bin ja jetzt 57 geworden diese Woche. Und habe, Tobias, du hast mir nicht gratuliert.
Alles Gute nachträglich.
Dankeschön.
Und, weil ich ja weiß, wie wichtig du deinen
Geburtstag bist.
Und wir hatten uns verabredet an deinem Geburtstag.
Ja, genau.
Das war's zum Podcasten und dann habe ich das vergessen. Aber glaube, wir hatten gesagt, so wir tragen das mal
ein.
Du meldest dich nochmal, was die Katha dazu sagt.
Ja, genau, es war alles unsicher.
Du hast dich aber nicht gemeldet.
Nee, habe ich auch nicht, aber ist ja, jetzt haben wir es
ja.
Jedenfalls kriege ich, wenn sowas passiert, kriege ich ja immer so einen relativen Rappel, ne? Weil du hast ja, also ich bin halt Freiberufler und bin halt zum großen Teil meiner Altersvorsorge, dafür bin ich ja selbstverantwortlich. Das heißt, ich habe ein dickes Sparbuch sozusagen, wo ich halt so viel Geld wie möglich drauf tue, um dann im Alter über das bisschen gesetzliche Rente, das ich kriege, noch hinaus was zu haben. Hab dann echt da gesessen und habe gedacht, jetzt ist der so früh gestorben, du bist selber Ende 50. Wer weiß, wie lange du es selber noch machst. Weil ich meine, jetzt hier Nikolas Seemack zum Beispiel, der ist, war Nikolas 46 oder 47? Zack, Schlaganfall, tot. Ne? Und habe echt gedacht, wenn ich Pech habe ich irgendwie mir bestimmte Wünsche nicht erfüllt. weil ich dachte, ich könnte mit dem Geld später was anfangen und das später erlebe ich halt überhaupt gar nicht mehr. Und bin darum an mein Sparbuch gegangen und habe mir eine neue Vespa bestellt.
Wow, cool.
Weil ich habe ja ein Moped, also ich habe ja diese Piaggio Liberty, die ist auch toll, die macht auch totalen Spaß in der Stadt, aber es ist halt ein reines Gebrauchsfahrzeug. So. Und die Vespa, eine Vespa hat für mich dann eben auch noch so ein, ich fahre seit 40 Jahren Vespa einfach so. Mhm. Und das gehört irgendwie so zu mir dazu und das fühlt sich cooler an und schicker und souveräner und you name it. Ne? Da konnotiert ja auch sehr viel. Und habe mir dann halt eine neue Vespa bestellt. Bei einem Händler in Berlin-Friedrichshain. Ging auch relativ problemlos. Habe dann auch tatsächlich ein Vorführmodell gefunden. Also bin dahin, habe gesagt, hier, wie viel kriege ich denn für mein altes Moped, wenn ich mir die hier kaufe? Sagt er, ja, da muss ich mal gucken, ich rede mit dem Chef so und so viel. Wir haben aber hier auch noch was, weil ich will unbedingt eine Faro Basso haben. Das ist eine Vespa, die den Scheinwerfer auf dem Kotflügel unten hat und nicht oben am Lenker. Also sonst haben die Mopeds ja immer oben den Scheinwerfer und da ist der Scheinwerfer halt unten auf dem Kotflügel. So was will ich unbedingt haben, weil ich das irgendwie unendlich geil finde. Und sagt er, ja, wir haben aber auch als hier so Ausstellungsfahrzeuge, haben wir auch noch welche, da gibt's dann auch nochmal Rabatt drauf. Und jetzt habe ich dann eine bestellt, 2 Jahre alt, noch nicht mal 1,5 Jahre alt, 5 Kilometer gelaufen, mit einem ordentlichen Rabatt und meine Liberty gebe ich halt auch in Zahlung. Es ist aber trotzdem viel Geld, was ich dafür bezahlt habe, weil neu kosten diese Dinger mittlerweile fast 8.000 Euro. Also das ist richtig, ne? So, alles abgewickelt, ging auch total gut. Also ich meinte dann zu dem Typen so, ja, okay, ich muss da jetzt noch mit meiner Frau drüber reden, Nacht drüber schlafen und sowas. Und habe dann aber irgendwie ein paar Stunden später, habe ich ihm eine Mail geschickt, gesagt, pass auf, reservier mir die mal, ich nehme die. Und der war irgendwie noch am Arbeiten, schrieb dann zurück, sagt, ja, alles klar, hier schon mal Kaufvertragsentwurf und Daten hier und da und schick mir nochmal deinen Perso und COC, also die Papiere vom Roller in Kopie, alles gemacht. Na, dann schrieb er zurück so und dann hier überweist mal die Kohle hier hin, dann noch plus zusätzliche Überführung und Zulassung und you name it. Hab dann die Kohle überwiesen. Paar Tage später lese ich im Tagesspiegel, also unserer lokalen Zeitung. Also es ist der Händler gehört zu einem größeren Autohändler hier in Berlin. Die haben Fiat, Renault, alles Mögliche und eben auch Vespa und noch so ein paar andere Roller-Dingsi und Motorräder. Ja hier König Autohaus König insolvent. Ich so what? Ja. Was heißt das denn jetzt? Dachte ich mir, naja, gut, das Ding existiert schon, also der Roller existiert schon bei diesem Händler.
Ja.
Ich habe das Geld schon bezahlt, da wird ja schon nichts passieren. Dann hatte ich mit ihm noch so hin und her geschrieben, also auch so Übergabe ausgemacht. Eigentlich wollte ich den dann Ende des Monats wollte ich den abholen, zugelassen und so. Und hat halt gefragt, kann ich Ihnen diese Woche, also jetzt diese Woche, wo wir reden, kann ich Ihnen da vielleicht die Liberty schon bringen, weil ich bin 14 Tage nicht da und muss die nicht doof bei mir vor der Tür stehen, sondern haben sie das Ding. Ich sagte, ja klar, können Sie vorbeibringen. Bin ich gestern dahin geknattert. Sag ich, ja, guten Tag, ich hatte mir eine GTV bestellt und wollte meine Liberty in Zahlung geben, hatte auch schon ausgemacht, dass ich die vorbeibringe und ich würde die Ihnen jetzt gerne hier lassen. Sagt sie, ja, der Kollege ist die Woche im Urlaub, ich guck gerade mal, klick im Rechner, sagt, wie heißen Sie? Ja, Klein, Holger Klein. So, nee, ich sehe Sie hier nicht, warten Sie mal, ich gehe mal in den Rechner vom Kollegen, so klick.
Ach du Scheiße.
Genau, sagt sie, ist gerade bei uns ein bisschen durcheinander, alles wegen der Insolvenz. Sag ich, ja, übrigens, kriege ich jetzt ein Problem wegen der Insolvenz? Sagt sie, kann ich Ihnen nicht sagen. Und blickst dann so in die Augen einer vollkommen demotivierten Verkäuferin, weil sie selber nicht weiß, was aus ihr wird, weißt du? Klickt dann so in dem Rechner und sagt, ah ja, hier habe ich sie, ah ja, okay, da ist da, hä, was denn das? Sagen Sie mal Fahrgestellnummer. Ist hier Fahrgestellnummer? Also von dem neuen Roller, Fahrgestellnummer, die so, sagt, hä, was ist denn das? Wieso? Der ist gestern aus der Reservierung rausgefallen. Warum ist das denn? Warten Sie mal, ich reserviere Ihnen den nochmal. Klick. So, jetzt ist reserviert. Sag ich, ja, was ist jetzt? Sagt sie, ich, ganz ehrlich, nehmen Sie Ihre Liberty lieber mal wieder mit nach Hause. Wir wissen nämlich nicht, was hier passiert. Im Moment gehen wir davon aus, dass die Kunden, die schon voll bezahlt haben, ihre Fahrzeuge auch bekommen. Wir wissen aber nicht wann. Das muss jetzt alles mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter, muss das jetzt alles geklärt und geregelt werden. Da habe ich echt gedacht, das, was ist das denn jetzt? Weißt du, ich habe denen über 5.000 Euro überwiesen.
Ja.
Für ein Fahrzeug, das es angeblich schon gibt, in deren Bestand irgendwo, ich weiß auch gar nicht, warum ich für die Überführung noch was bezahlen, wahrscheinlich steht es in irgendeiner Lagerhalle oder so. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob ich für mein Geld meinen neuen Roller bekomme. Und falls ja, wann ich meinen neuen Roller bekomme. Und dann sagt sie auch noch, und ob das mit der Zulassung klappt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Sag ich, ja, wieso? Ja, weil das machen wir halt auch über einen Dienstleister und ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu dem Dienstleister jetzt ist mit der Insolvenz.
Ach, die Dienstleister kannst du eh vergessen.
Nee, ist mir ja egal. Ich habe dafür bezahlt.
Ja,
das ist,
ja.
Weißt du.
Kenne ich, habe ich auch schon mal.
Das ist so, ey. Das
also, die
ist
sind nicht
so
insolvenz gegangen, aber der Dienstleister hat es halt trotzdem nicht geschafft.
Ja, nein, das, also ich habe bisher
Premium-Zulasser.
Ich habe mir bisher immer meine Fahrzeuge, die ich gekauft habe, zulassen lassen von den Händlern und das hat immer super geklappt. Also, ich habe noch nie Probleme.
Ich habe es nur einmal, stimmt gar nicht. Ich habe es zweimal machen lassen. Beim ersten Mal hat es geklappt, beim zweiten Mal nicht.
Aber das ist, ey, das ist sowas von frustrierend. Also, weil ich hatte wirklich gedacht, so, und dann kommst du zurück übernächste Woche und dann fährst du zu dem Laden und dann setzt du dich auf deine nagelneue oder quasi nagelneue Vespa und knatterst dann mit einer tollen Vespa, und zwar mit einer, die du schon seit vielen Jahren haben willst. Also dieses Modell mit dem Scheinwerfer unten gibt es schon seit einigen Jahren. Und jedes Mal gucke ich neidisch auf die Fahrer, die so eine haben. Und und wenn ich Pech habe, sind jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, jetzt ist keine Ahnung, ob jetzt mein Geld weg ist oder ob irgendwie, ja, keine Ahnung. Es ist so frustrierend. Scheiße. Ja, toll, ne? Siehst du, du bist nicht der Einzige, der Probleme mit Fahrzeugen hat. Und da frage ich mich
das
dann auch, was ich dann auch nicht verstehe, ist, ich meine, das war 3, 4, 5 Tage oder sowas, nachdem ich diesen Kaufvertrag gemacht und das Geld bezahlt habe, dass diese Meldung in der Zeitung kommt. Mir kann doch keiner erzählen, dass die nicht schon länger wussten, dass sie ein Solvenzproblem haben. Da weiß man doch seine Kunden.
Ich damit nicht alleine bin, aber es ist halt ist mega frustrierend.
Da weist man doch seine Kunden darauf hin und sagt, hören Sie, kann sein, dass wir demnächst Insolvenz anmelden müssen. Stattdessen verkaufen die mir für teuer Geld zum Teil. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich es kriege.
Solange das mit der Insolvenz nicht sicher ist, würde ich das ja nicht erzählen, den Kunden zu erzählen. Also dann wird das Geschäft ja noch schlechter.
Ja,
und dann ist die
auch.
Insolvenz auch da. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Verkäufer, zum Glück.
Ja, naja.
Finde ich nicht so gut.
Also irgendwie,
ja nicht mal
einerseits war ich halt stinksauer, auch über die Kollegin, die da, also die Verkäuferin, weil ich dachte, ey, würden Sie bitte ein bisschen mehr Empathie zeigen? Weil die war so, ja, weiß ich nicht. Weißt du, wo ich auch dachte, so wie sie gerade mit mir umgehen, habe ich jetzt nicht gesagt, aber abgedacht, so wie du gerade mit mir umgehst, das ist jetzt nicht unbedingt eine vertrauensbildende Maßnahme. Und hinterher habe ich dann auch gedacht, so, ja, mein Gott, ey, was soll die denn machen? Der geht's halt noch dreckiger als ich. Ich verliere nur Geld. Die verliert im Zweifelsfall ihren Job. Also, echt ätzend.
Ja, und sie hat wahrscheinlich den ganzen Tag mit frustrierten Kunden zu tun.
Ja, eben
mehr das ist auch noch. Ja, keine schöne Aufgabe. Oh Mann, das ist ja nervig.
Ja. Ja, habe ich mich sehr geärgert und war dann ganz froh, dass er aber immerhin gesagt hat, nehmen Sie an allen Roller mal lieber mit nach Hause.
Auf jeden Fall. Aber
wahrscheinlich ruft dann irgendwann der Insolvenzverwalter und sagt, ja, Sie haben ja schon einen Ankaufvertrag gemacht mit dem Laden. Rücken Sie mal den Roller raus. Würde mich auch nicht wundern.
Wenn du dann den neuen Roller aus der Insolvenzmasse bekommst.
Genau.
Klar. So, warum?
Mann, ey. Sowas ist aber interessant. Sowas ist auf eine Weise interessant, weil sowas ist mir noch nie passiert, dass ich in so eine Insolvenz reingerutscht bin. Also das irgendwie bisher war es immer so bei mir, dass Verträge entweder immer eingehalten worden sind von der anderen Partei oder ich komplett über den Tisch gezogen worden bin.
Mir ist das ja mit dem komischen Elektroauto Sono Motors passiert, dass die Insolvenz gegangen sind, obwohl ich da schon 500 Euro eingeworfen hatte. Ja. Dann habe ich irgendwann 50 Euro überwiesen bekommen von einer dubiosen Quelle und ich habe mich auch gewundert. stimmt, ein Hörer hatte mich angeschrieben. Hast du auch einen Fuffi gekriegt? Ich so, was, wie? Ja, hier von Sono Insolvenzmasse. Ich so, was? Und dann habe ich auf mein Konto geguckt, ja, 50 Euro von irgendeinem Anwalt aus München oder so und ja.
Ja, das wäre jetzt natürlich noch der Knüller, ne? Wenn ich jetzt irgendwann 500 Euro überwiesen kriege. Aber, sorry, ist alles, was für dich da ist aus der Insolvenzmasse.
Ja.
Wenn das passiert, dann
kannst du nachfragen, was denn aus der Vespa geworden ist, die in der Insolvenzmasse war.
Ja, die prügeln dich dann aus dem Insolvenzverwalter raus.
Die haben ja dein Geld und dein Motorrad.
Ja, kommen Sie mal her hier. So, geben Sie einen Roller. Nein, au!
Oh Mann.
Ey, er ist super ätzend, ja.
Naja, ich habe noch was Neues,
Dingen,
allerdings
vor
gar
allen
nicht gekauft.
Was das für den Händler, also auch diese gesamte Händlergruppe bedeutet, ist dann, also ich habe dann auch im Tagesspiegel nochmal nachgeguckt, die ganzen User-Kommentare zu dem Artikel, die halt auch alle geschrieben haben, ja, so wie die in letzter Zeit ist der Kundenservice total mies und sowas. Also selbst wenn die Insolvenz überleben, besteht halt eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass niemand bei denen mehr ein Fahrzeug kaufen geht. Also eigentlich
Naja, gut, wenn sie dann erstmal sagen, okay, um wieder auf den Markt zu kommen, gibt es erstmal hier Sonderangebote, Woche, keine Ahnung was.
Achso, ja gut, das kann natürlich
das
sein.
Das renkt sich schon wieder ein.
Ja, stimmt, wir Autofahrer zahlen ja jeden Preis.
Ja. Ja. Ich habe tatsächlich noch was Neues, aber gar nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen.
Oh.
Aus dem Nachlass. Nein, nicht kein Nachlass, aber ein Arbeitskollege von mir hat früher auch analog fotografiert, also nicht aus dem Lightroom-Team, sondern aus dem Icon-Team. Wir haben ja in Hamburg die Abteilung, die alle Icons für alle Adobe-Produkte macht, also jeder Bleistift, jedes Radiergummi und so, die sitzen direkt hinter uns und total nett und meinte so, ja, ich mache das nicht mehr, ich will den ganzen Scheiß nicht mehr haben, kein Analog, kein Selbstentwickeln und hat uns dann Entwicklungstanks geschenkt. Mhm. Also wenn man zu Hause selbst Filme entwickeln will, braucht man so einen Entwicklungstank, den man im Dunkeln befüllen muss, im Dunkelsack oder ich habe jetzt so ein Dunkelzelt, total geil. Und dann kann man da halt im Hellen halt die Chemie reinkippen und entwickeln, ohne dass man eine Dunkelkammer braucht. So, ich hatte schon welche, allerdings die normalen Kunststoff-Entwicklungstanks von Jobo oder Patterson oder so, oder beides, glaube ich sogar, verschiedene Sachen ausprobiert. Und das ist jetzt ein Edelstahl-Entwicklungstank.
Ui.
Mit einer Edelstahlspule. Und ich hatte den heute, also ich habe den noch nicht ausprobiert und heute zum ersten Mal halt mit so einem Film aus der F301 und das war total abgefahren, weil ich dann erstmal nachgucken musste, wie spule ich denn da auf, weil normalerweise, ja. Ich weiß nicht, hast du es mal gemacht, man hat ja diese Plastikspulen.
Genau, die Plastikspulen im Dunkelsack und dann hofft man, dass die Hände lang genug trocken bleiben.
Ritsch, kann man so gegeneinander verdrehen und dann so langsam den Film von außen rauf fädeln sozusagen. Und diese Kindermann-Spulen, die sind aus Edelstahl da ist nichts eckig dran, ist komplett rund, also runder gedrehter Edelstahl. Und ich habe dann probiert, wie macht man das denn wohl? Einfach mal irgendwie raufgeschoben, nee, das funktioniert nicht, da bleibst du ja überall hängen. Das und das, und dann habe ich gegoogelt und dann gab es ein Video, man braucht sie diese Kurbel. Ach ja, stimmt, er hat mir auch eine Kurbel dazu gegeben. Und das ist voll abgefahren. Man fängt, also erstmal muss man den so ein bisschen biegen, den Film. Ja, und dafür gibt's extra so ein Förmchen, so einen geformten Tunnel, wo man den Film so leicht gebogen durchsteckt. Und dann fängt man in der Mitte an. Dann gibt's in der Mitte gibt's eine kleine Klemme. Da klemmt man den Film fest. Und dann spult man den von innen nach außen auf. So, und dadurch, dass er gebogen ist, biegt er sich dann an die richtige Stelle sozusagen.
Total abgefahren. Das musst du mir mal zeigen, wenn ich mal wieder da bin. Das
hat auch spontan nicht funktioniert. ich habe das dann zwei, dreimal im Hellen ausprobiert mit einem Film, der schon belichtet war. Mit so einem, ne? Also einfach, damit ich einmal sehen kann, was passiert da genau, wie geht das genau. Und dann habe ich es in meinem Dunkelsack probiert. Ich hatte mein Dunkelzelt gerade nicht gefunden. Mhm. Der Dunkelsack ist aber sehr klein. Das hat sofort gar nicht funktioniert. Abbruch, Dunkelzelt suchen. Oh, ich habe übrigens heute sehr viele Sachen gesucht und mehr Sachen gefunden, als ich gedacht hatte.
Wie jetzt bei dir zu Hause?
Ja, ich bin so ein Dussel. Ich verlege ständig Dinge, die sind dann irgendwo und ich finde die dann nicht wieder.
Na gut, du erinnerst dich an den Kasten Bier, den ich mal in meiner Wohnung gefunden habe, ne?
Ich erinnere mich vor allem an die Kamera, die du in deiner Fischdosenschale gefunden hast.
Ja gut, das ist aber die Kamera, die war ja sehr, sehr klein. Aber der Kasten Bier ist jetzt nicht unbedingt klein gewesen. Und in einer 2,5 Zimmerwohnung einen Kasten Bier zu verbummeln, da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
Nee, also ich habe tatsächlich heute das Zelt, das Dunkelzelt gesucht. Ja, das ist halt so ein, das springt so auf mit so einem Metallgestell. Dann kann man das so zusammenfalten wie so ein Reflektor oder ein Hintergrund. Mhm. Ne? Diese gespannten Tücher mit so einem Draht. So, und das ist nicht besonders klein, das Zelt. Also auch zusammengefaltet ist das so ein bisschen wie eine Schallplatte, aber sehr dick. So, also bestimmt so 10 Zentimeter dick. Und ja, nicht gefunden, gesucht. Das nochmal gesucht, hier nochmal, wo ist eigentlich das? Auch nicht da. Und dann habe ich meinen Perso wieder gefunden, weil beim Suchen ist aus Versehen, ich habe so einen Drucker, der auch ein Scanner ist. Und dann hatte ich irgendwo, oh, was denn hier? Ach so, das. Und dann habe ich das so hochgehoben und dann habe ich aus Versehen diesen Scannerdeckel aufgemacht und da lag mein Perso drin, den ich seit Anfang Juli vermisst habe. Sehr gut. So voll peinlich, weil ich gerade dieses Jahr einen neuen Perso gebraucht habe, weil den davor hatte ich auch verloren, der auch nicht weg war. Egal. Kindermann Entwicklungstank. ist halt Edelstahl, hat den Vorteil, dass der gar nicht ganz trocken sein muss, um ihn wieder zu befüllen. Ne? Diese Jobo-Kunststoff-Spiraltanks, die müssen halt ganz trocken sein, sonst klebt der Film da ja dran. Mhm. Und bei dem Kindermann, den kannst du halt gleich das nächste Mal machen sozusagen. Und es hat halt nicht ganz genau funktioniert. Also irgendwie muss ich beim Aufspulen irgendwas falsch gemacht haben, sodass der Film so ein bisschen verknickert war. Also einige Stellen sind halt weder richtig gewässert noch entwickelt. Aber zum Glück nur ganz wenige Stellen irgendwie ganz außen. Vielleicht war die Spule auch zu kurz, der Film zu, ich weiß nicht. Also irgendwas war noch komisch. Aber falls jemand noch Kindermann-Entwicklungstanks von Großvatern, so, die sind so, weiß nicht, wie sehen die aus? Wie eine größere eine kleine Thermoskanne mit einem Kunststoffdeckel und so Metallspiralen drin. Habe ich durchaus Interesse dran. Gutes Zeug.
Was ich ja noch habe, ist, ich habe eine Jobo-Tageslichtdose. Kennst du die? Kleinbild-Filmentwicklung bei Tageslicht. Ich brauche keinen Dunkelsack für Kleinbild und auch kein Dunkelzelt und sowas, sondern es ist so eine spezielle Spezialdose, wo du so die Filmpatrone von oben reinschmeißt, dann zumachst und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht. Ich tue das mal in die Chance. Das ist eine super spektakuläre Schnaftik, die das irgendwie möglich macht und es funktioniert. Und ich muss damit halt nicht in den Dunkelsack, sondern also du hast halt die Dose, da ist dann so ein Zylinder drin. In diesen Zylinder schmeißt du die Filmpatrone rein, mit so einem, wo der Filmstreifen so ein Schnipsi raushängt, dann fädelst du das irgendwie leicht auf und dann drückst du in der Mitte nochmal so einen Stempel rein, der schneidet dann den Film von der Dose ab, also von der Filmpatrone ab. Dann kannst du die Patrone rauskippen, also rausklopfen, fällt dann raus und der restliche Film, der aufgespulte Film, ist dann in der Dose in einem Dunkelbereich und da schüttest du dann deinen Entwickler rein. Das ist tot, das ist die totale...
Witzig, das kannte ich noch nicht.
Genau, hast du noch nicht gesehen? Warte mal, ich schicke dir mal einen Link. Das ist wirklich, die gibt's auch nicht mehr, die werden anscheinend nicht mehr hergestellt. Ich habe die vor Jahren mal auf eBay gekriegt. Das ist wirklich ein... Das ist ein Game Changer. Also gerade für so Leute wie mich, die wenn, dann nur sehr, sehr selten fotografieren. Und das Problem mit Einspulen im Dunkelsack ist ja wirklich, dass wenn du es nicht auf Anhieb passiert, also nicht auf Anhieb funktioniert, dann irgendwann fangen deine Finger an zu schwitzen. Und wenn deine Finger feucht genug sind, dann kannst du es halt einfach mal komplett vergessen, diesen Film aufzuspulen.
Ja.
Das funktioniert halt nicht mehr. Und das habe ich bei dieser Jobi-Dose, ist das nicht.
Mhm.
Total cool.
Witzig. Tobis Jobo.
Tue ich mir in die Shownotes. Also das ist wirklich großartig. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht noch weiter produzieren. Keine Ahnung.
Ich hatte übrigens ein Bild von diesen fliegenden Pferdchen geschickt.
Ja, habe ich gesehen. Schrecklich.
Kannst du... Schrecklich?
Ja, Mai, ich war auf so vielen Techno-Festivals. Sowas kenne ich in Beleuchtet mit UFOs und allem Pipapo. Also das ist ja nun wirklich ein alter Hut, mein Lieber.
Ich mag sie.
Und was sind denn das für Sarazenen, die diese Pferde tragen?
Weiß nicht, warum die verschleiert sind. Wahrscheinlich, weil die Pferdchen auch so schleiert sind eigentlich. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, hatte ich nicht noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas war doch noch.
Ich weiß nicht. Tu das Bild mal wieder als
Flohmarkt mit der Kamera und den ganzen Kram und das mit dem Dinge finden. Das hat mich heute echt irgendwie...
Ich lade mir das Bild mal runter und tu das als Kapitelmarke. Kapitelmarke. Das funktioniert genau, dass man Fotos jetzt sich Fotos auf dem Podcatcher angucken kann.
Dafür hatte ich es gemacht. Ja.
Nö, sonst habe ich auch nichts erlebt. Man erlebt ja heutzutage nichts mehr, außer all die anderen Sachen.
Ich denke, das unsere Realität so, bezüglich Sachsen-Anhalt
mich abgleichen. So sehr mit dem Roller. Ich habe mich so gefreut, echt, ey. Hm. Oh. Auf meine alten Tage. Ich fühle mich echt wie so ein kleines Kind. Nee, ich möchte nicht über Sachsen-Anhalt reden. Machen wir doch sowieso, wenn wir Nachrichten vorlesen, oder?
Ach so.
Hat man doch eh keine Chance, irgendwie mal.
Ja, aktuell, hier 16 Uhr Nachrichten, steht da nichts.
Nee?
Nee.
Das ist doch gut. Ich habe auch zu Sachsen-Anhalt im Grunde nicht viel zu sagen. Also ich bin sehr enttäuscht, tatsächlich. Also mich enttäuscht es, dass die Leute sich so verhalten. Hm. Das enttäuscht mich aber, also weißt du, so, ich sag mal, weiß ich nicht, 10% Hardcore-Faschisten, okay, wirst du wahrscheinlich überall finden. Vielleicht sogar diese 20% mit gefestigtem rechtsextremen Weltbild, was ja auch in diesen Studien immer rausgefragt wird.
Ja.
Aber dass das fast die Hälfte des sachsen-anhaltischen Elektorats ist, dass sich so entscheidet, ich finde das sehr, sehr, sehr enttäuschend. Also auch tatsächlich auf so einer menschlichen Ebene, weil niemand, der das gewählt hat, kann sich noch damit rausreden, nicht zu wissen, was er gewählt hat. Selbst diejenigen Leute, die schlecht informiert interessiert sind. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viele sind, ja, die grundsätzlich dem Journalismus misstrauen oder den etablierten Medien, den seriösen Medien misstrauen. Die informieren sich ja trotzdem. Das heißt, die kriegen mit, was diese Partei will, nur kriegen sie es halt verzerrt mit. Aber dass das eine rassistische, eine rechtsextreme Partei ist, das kriegen die mit. Auch in ihren komischen Telegram-Newsgroups, die sie meinetwegen lesen mögen.
Ich habe einen Verdacht.
Ich finde, dass das ein unter anderem ein Problem des persönlichen Anstands ist. Das enttäuscht mich, dass es so viele unanständige Menschen in Sachsen-Anhalt gibt. Das finde ich wirklich grauenhaft. Und natürlich, dass letztendlich jetzt politisch, ich hätte mir sehr gewünscht, wenn Sachsen-Anhalt nicht politisch das Vorurteil bestätigt hätte, dass ich gesellschaftlich über Sachsen-Anhalt hatte. Das ist, ja, ich kann mich noch nicht mal aufregen. Also es ist Enttäuschung tatsächlich.
Ja, verstehe ich. Gehe ich auch mit. Ich habe allerdings einen Verdacht. Und zwar habe ich mich jetzt nach der Wahl mit Menschen unterhalten, unter anderem die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen.
Ja.
Und auch im Fernsehen irgendwie viel geguckt und so. Und ich habe einen Verdacht. Und zwar ich habe dann gefragt, macht ihr euch Sorgen? Habt ihr irgendwie Angst und so? Und die haben halt wenig Angst und die glauben teilweise, dass es das Logische, dass es total logisch ist, dass das jetzt passiert ist, weil die CDU sich mit der Brandmauergeschichte selber irgendwie ins Abseits gestellt hat und dass man die nicht mehr wählen kann. Und was soll man denn dann wählen außer AfD? Ist natürlich ein bisschen dumm.
Und,
so,
und darüber aber dann trotzdem den Anstand fahren lassen?
So, ich habe den Verdacht, dass diesen Menschen durchaus klar ist, dass das Rechtsextreme sind und dass da eklige und auch faschistische Personen dabei sind. Ich glaube aber, dass denen nicht klar ist, wie die AfD die Demokratie abbauen will. Die denken dann immer so, naja, wenn die auch nichts geschissen kriegen, dann wählen wir beim nächsten Mal halt was anderes. Und das ist halt, glaube ich, die große Gefahr, dass den Wählern der AfD, die jetzt aus Protest gegen Merz oder aus Protest gegen die Ampel immer noch, sie vergessen haben, dass die Ampel nicht mehr da ist.
Covid.
Oder was auch immer, ne? Einfach nur, es muss sich jetzt endlich mal was ändern.
Ja,
und die wählen dann AfD, weil immerhin wollen die ja, ich nicht, was die wollen.
Was auch immer, sie wollen was ändern. Ja, aber nee.
Genau. So.
Nee, trotzdem.
Und, ist nicht klar, wie Demokratieabbau passieren kann. Die schauen nicht nach Ungarn und Polen und Israel und USA, um zu schauen, wie rechtsextreme Populisten und autoritäre Kräfte die Demokratie aushöhlen und abschaffen. Ne? Die denken vielleicht sogar, dass in Russland tatsächlich über 90% den Putin wählen, weil sie den so gut finden. Und das sind auch demokratische Wahlen.
Ja, ich mein, das ist
Gerd Schröder hat gesagt, dass es ein lupenreiner Demokrat ist.
Ist sicherlich ein Problem, dass
es gibt solche Menschen, die das nicht verstehen, dass Demokratie eben auch bedeutet freie Meinungsentwicklung, freie Information, freie Medien, Bildung, freie Bildung.
Aber und doch nicht fast.
Das gehört ja alles zur Demokratie dazu.
50% der Wahlberechtigten, die Hälfte der Wahlberechtigten.
Es reicht ja, wenn es 30%
selbst
der
Wahlberechtigten
zu doof dazu sind.
Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass die meisten, was glaube ich auf die gesamte Bevölkerung anwendbar ist, die meisten nicht verstanden haben, was Demokratie bedeutet. Das hast du ja dann auch immer mal wieder in so, wenn dann so Straßenumfragen oder wenn die Diskussionen hitzig werden, dann kommt ja früher oder später
irgendeiner um die Ecke und sagt, Demokratie bedeutet, man muss alle 4 Jahre wählen gehen.
Nee, die denken, Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Demokratie bedeutet Volksherrschaft und daraus leiten sie ab, Demokratie bedeutet, dass grundsätzlich das zu tun sei, was die Mehrheit will, egal was die Mehrheit will.
Oder das, ja.
Das ist, glaube ich, so ein Blick darauf. Also, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in unserem Land, auch durchaus demokratische oder anständige Menschen in unserem Land, nicht verstanden haben, was Demokratie heutzutage bedeutet und da so einen vulgären Demokratiebegriff aufmachen. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Nichtsdestotrotz entbindet das aber doch niemanden davon, anständig zu sein. Und diese Ideen der ethnischen Säuberung hat Merz es diesmal genannt. Glücklicherweise, weil das denke ich schon sehr lange. Diese Remigration ist ja dieses Schlagwort, das sie da gerne benutzen, weil es irgendwie freundlicher klingt. Das ist eine Frage des Anstands. Ja, und ich erwarte verdammt nochmal von jemandem, dem ich Wahlrecht einräume, dass er in der Lage ist, so weit nachzudenken, also so weit auch mitzudenken, dass es eben nicht so sein wird, dass der Dönermann bleiben darf und der Jugendliche, der rotzend an der Bushaltestelle sitzt, rausgeschmissen wird. Dass es dabei nicht bleibt, dass ich erwarte von erwachsenen Menschen, dass sie immerhin so denkfähig sind. Dass ich das nicht erwarten darf, wird mir ja auch immer und immer wieder seit vielen, vielen Jahren klar gemacht, wenn ich dann auf Wahlergebnisse oder sonstige Bürgerbeteiligungsformate oder weiß der Geier was gucke. Trotzdem bin ich, es enttäuscht mich. Wirklich, ich bin menschlich enttäuscht von diesen Leuten.
Interessiert dich nur nicht.
Das ist richtig, ja.
Weil die sind ja auch menschlich enttäuscht von dir, dass du die ganzen Ausländer reingelassen hast und dich nicht um die ländliche Bevölkerung kümmerst.
Sich die ländliche Bevölkerung ja noch nicht mal um sich selbst kümmert. Das ist ja der Witz. Nee. Also du hast die andere Hälfte da in Sachsen-Anhalt, die sind erstens anständig und zweitens sind davon sehr, sehr, sehr viele in irgendwelchen privaten Initiativen organisiert. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht Demokratiebildungs, sondern den Spielplatz aufräumen Initiativen oder irgendwie so ein Shit. Ja. Und das sehe ich aber nicht. Ne? Also ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwie in der Rechtswählerschaft entsprechende Initiativen gäbe. Da gibt es dann zwar irgendwelche Bürgermeister oder irgendwelche Kandidaten.
Klar, gerade die AfD macht da ja ganz viel. Die macht
die Partei
Dorffeste.
Selbst, ja.
Ja.
Aber das ist ja auch wieder dieses, wie hat das, wo habe ich das denn heute gelesen?
Und da binden sich doch da diese ganzen Burschenschaften und so binden sich doch daran an. Also nicht Burschenschaften in dem Sinne.
Nee, das glaube ich eben nicht.
Diese ganzen Kaderschmieden.
Das glaube ich eben nicht. Die erzählen das immer nur. Die tun es aber nicht. Die machen irgendwelche Dorffeste und schenken Freibier aus und lassen dann ihren Sonnyboy blöd lächeln. Aber den Spielplatz aufräumen, das machen ganz andere Leute. Und ich glaube, wenn du hinreichend zivilgesellschaftlich, also bürgerschaftlich engagiert in deiner Kommune, an deinem Ort irgendwie bist, dann kommst du automatisch dahin, dass ein rechtsradikales oder ein rechtsextremes Politikangebot gar nichts für dich sein kann. Davon bin ich überzeugt. Also es ist ein Gefühl, aber es ist ein sehr, sehr festes Gefühl bei mir.
Ich glaube, dass das wie in Polen, in Ungarn, in Israel, in den USA ähnlich lange dauern wird, bis sich die Gesellschaft von diesem autoritären Schock wieder erholt und da irgendwie aus diesem rechtspopulistischen Scheiß wieder rauskommt. Ich meine, Polen hat das versucht, also da gibt es ja noch freie Wahlen und da ist ja dann die Peace-Partei abgewählt worden, aber im nächsten Schritt wurde dann der Präsident gewählt und das ist irgendwie ein merkwürdiger Typ. Also das kriegt man halt einfach nicht mehr so schnell weg. Ne? Wenn die Rechten erstmal die Weichen gestellt haben, dann bleiben die auch. Es gab sogar ein Zitat von irgendeinem AfD-Abgeordneten aus dem Magdeburger Landtag, da hat der irgendein SPD-Abgeordneter bei der Rede die angegriffen und gesagt, wir lassen euch nicht an die Macht. Und dann hat der AfD-Typ gesagt, naja, ihr müsst jetzt jedes Mal gewinnen, wir brauchen nur einmal zu gewinnen.
Ja, und das sind ja zum Beispiel so Dinge, die auch in den rechten Telegram-Gruppen, über die sich dann die nicht informierten, die schlecht informierten trotzdem informieren, das kommt da auch an. Ja, es ist nicht so, dass das da irgendwie geheim gehalten wird. So, und wenn jemand sich für einen Demokraten hält und einen solchen Satz liest, dann muss ihm eigentlich klar sein, dass derjenige, der einen solchen Satz sagt, garantiert kein Demokrat sein kann. Ja, und das sind so diese Sachen. Ich habe es jetzt übrigens gefunden, das ist ein Interview in der Zeit mit einem belgischen Historiker, David van Reybroek heißt der. Den habe ich auch in der Wochendämmerung, habe ich das ein bisschen breiter erzählt. Der sagt, das Wählen, und das finde ich einen ganz interessanten Punkt, das Wählen ist heute Teil der Zalando-Kultur. Da wird was bestellt, wenn es nicht funktioniert, wird sofort zurückgeschickt und wird was Neues bestellt. Und
du willst das sofort haben. Also du kannst jetzt nicht bis morgen warten, sondern das Same Day Delivery.
Das ja sowieso, ne? Genau. Aber das haben wir ja auch, das haben du und ich ja auch. Wir wollen ja, ich hätte jetzt gerne so eine Kamera, dann möchte ich aber auch sofort haben. So tickt.
Du hast übrigens so eine Kamera.
So tickt die heutige Zeit, ja.
Nimm deine FM und geh fotografieren, Mann.
Darum geht's ja nicht. Und das meine ich, wenn ich sage, dass dieses bürgerschaftliche Engagement vor Ort, das ist das Gegenteil von dieser Zalando-Kultur. In dem Moment, wo du dich engagierst und wo du versuchst, irgendwie was zu verbessern, in deinem unmittelbaren Umfeld, politisch auch vielleicht zu verbessern, gesellschaftlich zu verbessern, wirst du sehr, sehr schnell feststellen, dass das Brett, das du zu bohren hast, wesentlich dicker ist, als was du dir vorstellst, dass die Politik dir jetzt unmittelbar zu liefern hat. Also mein Verdacht ist, dass sehr, sehr viele Probleme, die wir mit der extremen Rechten in Deutschland haben, sich dadurch lösen lassen, dass das passiert, was Ilko Sascha Kowalczuk, der Historiker, nennt ich ja auch schon häufiger bei mir, was der immer bezeichnet als sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischen. Ich glaube, wenn die Leute sich ernsthaft in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen würden und nicht einfach nur auf das rechte Dorffest gehen, wo sie eine Bratwurst für lau kriegen und denken, dann wäre alles getan. Wenn die Leute das machen würden, würden, glaube ich, sehr, sehr viele verstehen, dass das Angebot der AfD keine Alternative darstellt. Dabei wollte ich gar nicht über Sachsen-Anhalt reden. Jedenfalls bin ich enttäuscht. Du fängst an mit Nachrichten.
Oh, die 16 Uhr?
Okay. Ja, ne?
Bundestag, Ende der Haushaltswoche, Etatentwurf für 2027 an den Haushaltsausschuss, also an Jens Spahn, überwiesen.
Shit, jetzt muss ich das alles lesen. Das ist immer ganz interessant, diese Etats. Tag der wohnungslosen Menschen. Steinmeier mahnt mehr Einsatz an. Wahrscheinlich wieder mit so blumigen Worten, dass niemand sich angesprochen fühlen muss. Ne?
Passiert halt eh nichts, wenn Steinmeier irgendwas anmahnt. Bundesanwaltschaft, 7 mutmaßliche Hamas-Mitglieder wegen Anschlagsplänen angeklagt. In oh. Deutschland?
Ja, dann würde nicht Bundesanwaltschaft.
Bundesanwaltschaft. Oha.
Nach Dobrindt-Vorstoß, Netzbetreiber Amprion, Drohnenabwehr, nicht Unternehmensaufgabe. Das ist auch eine geile Geschichte, hast du die mitgekriegt?
Nee.
Also es ist ein Netzbetreiber, ne? Stromnetzbetreiber.
Ja.
Und Dobrindt hat gesagt, naja, da müsst ihr ja mal dafür sorgen, dass eure Netze gegen Drohnenangriffe gesichert sind. Und dann haben die halt gesagt so, hier Digga, sollen unsere Leute jetzt bewaffnet irgendwie hier rumlaufen und Drohnen vom Himmel ballern? Ist das nicht vielleicht Aufgabe des Staates? So, Gewaltmonopol und so. Der Dobrindt, ey, was eine Nummer.
Jemen, Berichte über saudische Angriffe in Hafenstadt Mokka. Houthi nehmen Insel in Meerenge Bab al-Mandab ein.
Hm. Was bedeutet
läuft
das?
Läuft gut für Putin, Trump, das, der andere.
Putin, kennst du alle. Da muss ich nachher mal ein bisschen genauer lesen, das interessiert mich, was das bedeutet. Weil ich weiß jetzt nicht, welche und so weiter. Grundsatzbeschluss. DFB gibt Kosten für Polizeieinsätze an Vereine weiter. Ja?
Ja.
War das nicht
Erstmal hat ja lange Zeit der Staat diese Polizeieinsätze bezahlt.
Okay.
Ne, für Sicherheit bei Fußballspielen. Und es gibt ja durchaus so Partien, wo viel Polizei tatsächlich vonnöten ist.
Risikospiele heißt das, ne?
Oder? Risikospiel. Ja. Manchmal gibt es auch Polizeieinsätze, die sind komplett übertrieben. Da haben sie gedacht, schicken wir mal ein paar mehr Leute hin, weil St. Pauli kommt ja. Aber haben halt nicht aufgepasst. Und wir sind halt nur irgendwo hingefahren, wo es eigentlich gar keinen Stress gibt. So, ne? Also wenn wir nach Rostock fahren, ist natürlich irgendwie gut, wenn viel Polizei da ist. Wenn wir nach, was weiß ich, Hannover fahren, die mag zwar keiner, aber die sind auch nicht gefährlich. Also und dann passiert auch nichts. So, da muss man keine großen Polizeieinsätze machen. Vor allem nicht mit Pferdchen und so. Egal. Übrigens, die Reiterstaffel in Hamburg wird eingestellt, finde ich total gut.
Wieso gut? Ja. Nein, ist doch schade. Ich finde, berittene Polizei finde ich total romantisch irgendwie.
Niedlich, ne? Ja, da kommen immer die Kinder und freuen sich, dass sie mal ein Pferdchen sehen. Ja, ich war bei den Studentendemos 1998 in Bonn mit dabei, als wir aus Versehen durch die Bannmeile gegangen sind. Also es waren da einfach 100.000 Menschen und da war irgendwo war eine Absperrung hier, Bannmeile, Kanzleramt geht hier mal nicht weiter. Da war das Kanzleramt ja noch in Bonn. Und da sind wir da irgendwie durchgegangen und ich habe das auch echt spät gemerkt, dass wir gerade durch die Bannmeile gebrochen sind. Und dann sah ich aber, irgendwie war so ein bisschen abschüssig und dann sah ich ganz vorne halt die vorderste Reihe und da standen dann Pferdchen vor der ersten Reihe und die konnten halt auch nicht zurück, ne? Die konnten ja nicht wieder weg, weil von hinten kamen halt 100.000 Menschen und dann sind die da einfach reingeritten.
Oh, das
und
ist also...
das ist halt das, wofür die da sind. Die sind dafür ausgebildet, dass die eben auch Menschen zerstampfen und sich von Schüssen nicht ablenken lassen. Ja. Und das sind halt Waffen. Das sind Tiere, die zu Waffen umgeformt werden. Und ich finde das, also seitdem habe ich einfach überhaupt...
Echt? Ich habe mal
ein Interview gehört mit der Leiterin der Hamburger Polizei, Pferdestaffel. Und die sagt so, ja klar, das ist halt irgendwie, erstens haben wir den Vorteil, wir sitzen erhöht, wir haben einen besseren Überblick. Zweitens, wir sind respekteinflößend, die Leute haben halt Respekt vor so einem 500 Kilo Tier oder was das da ist. Na, und drittens, wenn es halt eskaliert, dann können wir halt da reinreiten. Und das ist halt eine ziemlich effektive Waffe. Ja. So, und hat da sehr abgeklärt drüber gesprochen, auch wie die Pferde ausgebildet werden und so. Und ich finde das einfach eine total unangemessene Waffe. Also ich möchte lieber mit einer Maschinenpistole bedroht werden als mit einem Pferd. Ganz ehrlich. Das ist.
Naja, ja.
Also, ich gehe aufs MPS und ich mag irgendwie mittelalterlich Spektakel und so, aber doch nicht von der Staatsgewalt der heutigen Bundesrepublik Deutschland.
Ich habe ein ganz anderes Bild von der
britischen. Sollen sie halt Panzer fahren?
Ich habe ein ganz anderes Bild von der britischen Polizei, weil ich noch nie in einer Situation war, wo mir das Pferd als Waffe gegenüber gestanden hat. Und ich finde, so grundsätzlich finde ich berittene Streifen angenehmer als Kameras und diese komischen Panzerfahrzeuge, die neuerdings haben mit den Kameratürmen obendrauf und so. Ich weiß nicht, das hat irgendwie, ja. Aber hast du einen Punkt, ja.
Naja, zumindest gab es dann irgendwann den Beschluss, dass der DFB die Kosten tragen muss für solche Einsätze, weil die organisieren halt diese Spiele.
Ja eben, ich hätte echt gedacht, dass das so schon längst der Fall gewesen wäre.
Weiß nicht, wann das entschieden worden ist und jetzt hat der DFB offenbar beschlossen, dass das dann da noch weitergereicht wird. Ja. Mhm. Diese reicht die Kosten. Also ich finde, Werder Bremen war schon der erste Verein, der die Kosten selber tragen musste. Und dann gab es da lange irgendwie Diskussionen. Nee, finde ich richtig. Klar, das sollen die zahlen, die davon profitieren. Und
ja,
die Vereine
eben,
profitieren
ist,
natürlich
das davon. Das ist halt keine Demonstration. Das ist ja so, ne, ist ja gerade auch irgendwie ein Love Parade-Jubiläum gewesen, glaube ich, oder? Mhm. Ich glaube, irgendwie 30 Jahre Love Parade auf dem 17. Juni oder so, irgendwie sowas. Und die Love Parade ist ja darüber kaputt gegangen, dass Berlin gesagt hat, nö, das ist keine Demonstration, das ist eine Veranstaltung und darum müsst ihr euer Sicherheitskonzept und Müll und Tralala alles selber machen. Also Berlin hat schön das geile Image eingesackt. Ja? Mhm. Und als Berlin dann das Image hatte, haben sie die Kosten einfach den Veranstaltern aufgebrummt. Fand ich auch ein bisschen assi. Aber das ist so, ja, eigentlich richtig. Und hätte ich bei Fußball, also gerade bei Fußball, weil das sind ja auch teilweise echt oft riesige Einsätze, die die da fahren.
Was natürlich kritisch ist, ist, dass jetzt der Staat entscheiden kann, dass es ein Sicherheit oder beziehungsweise irgendwer entscheidet, das ist ein Sicherheitsspiel. Ah. Und dann wird da halt irgendein Polizeieinsatz eines beliebigen Maßes aufgefahren und die Vereine müssen zahlen, obwohl dieser Einsatz eventuell gar nicht nötig war. Das passiert bei FC St. Pauli relativ häufig,
okay.
Dass die dann auch einfach weiß nicht, einen Kessel aufmachen oder einfach sonst wie was machen, um irgendwie die St. Pauli-Fans zu schikanieren, weil Polizisten mögen St. Pauli-Fans nicht. Und ja, was weiß ich. So, und dann muss jetzt der Verein dafür auch noch blechen. Das ist natürlich irgendwie schwierig. Ne? Kann denn der Verein jetzt selber entscheiden, ob das ein Problemspiel ist, ein Risikospiel? Und kann denn zum Beispiel auch FC St. Pauli entscheiden, wenn jetzt irgendwie Dynamo Dresden anreist, dass die vielleicht gar keine Auswärtstickets bekommen, weil dann müssten sie einen teureren Polizeieinsatz bezahlen oder so. Das ist eigentlich geregelt, dass ein Zehntel des Stadionkapazität für die Gästemannschaft hingegeben werden muss. Aber wenn wir schon wissen, dass die Leute einfach nur reinkommen, die Toilette demontieren, das machen die Dresdner irgendwie immer ganz gerne, erstmal alle Pissoirs abtreten und dann die Scherben zu den Heimfans rüberwerfen und dann den Rest des Spiels alles vollpissen, ja. Ich weiß.
Ah, das ist echt ein Problem, ne? Also wenn der Staat dir sagt, du bist ein Risiko, aber bezahl mal dafür, dass nichts passiert, das ist nicht in Ordnung. Andererseits zwingst du natürlich dadurch die Vereine langfristig dazu, sich was zu überlegen, das dazu führt, dass es überhaupt kein Risikospiel mehr gibt. Im Zweifelsfall hat, ja klar, können 10% Auswärtstickets, aber wenn du Hansa Rostock bist, kosten die halt das Zehnfache.
Italien, ehemalige EU-Kommissarin Emma Bonino gestorben.
Hä?
Kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Hatten die keine wichtigeren
Nachrichten? Im Alter von 78 Jahren.
Das Wetter. Die Lage. Nach einem kurzen Zwischenhocheinfluss greift ein schwacher Tiefausläufer auf den Norden und die Mitte Deutschlands über. Der äußere Südosten wird von einem Tief über Italien beeinflusst. Bonino.
Wahrscheinlich.
Die Vorhersage im Nordwesten und Westen verbreitet wolkig, gegen Abend auch in der Mitte. Örtlich etwas Regen, sonst überwiegend sonnig, Höchstwerte bei 17 bis 25 Grad. Morgen am Samstag, dem 12. September, ja, wir haben ein bisschen verschobene Aufnahmen, Dingsi. Morgen am Samstag, dem 12. September 2026, wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen, im Süden heiter, bei Temperaturen um 20 bis 27 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau, locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Jo, danke. Ach, und wenn du es heute noch veröffentlichst, dann zum ersten Mal macht es dann Sinn, dass die Leute sich den Wetterbericht anhören.
Wahrscheinlich. Stimmt, weil wir so früh aufgenommen haben. Ja, dann muss ich mich wohl gleich nochmal an die Stanze setzen hier.
Viel Spaß.
Tschüss.
Tschüss.